Frisch aus der Region des Hansebells. Der Hansecast. Hanseatisch praktisch gut.
Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Hansecasts. Heute in meinem eigenen Elternhaus mit zwei Menschen, die mich im Grunde genommen schon mein Leben lang begleiten. Der eine schon von Anfang an und der andere ist ein bisschen später eingestiegen, aber auch nicht viel später. Mein Vater und sein bester Freund Michael. Bevor wir starten, würde ich euch bitten, dass ihr euch einmal ganz kurz vorstellt.
Ja, wie Julia schon sagte, ich bin sein Vater, Meno Bülow. Und um das Hobby, das es heute gehen soll, das ist das Segeln. Und das tue ich im Grunde genommen seit Geburt.
Bei mir ist es also insofern ähnlich, dass ich auch also von Geburt an segel. Mein Name ist Michael und ich bin also schon mit Meno relativ lange zusammen. Nicht gleich am Anfang, aber das kam sehr früh, dass wir dann die Kontakte auf Wunsch seiner Mutter, wenn ich das richtig erinnere, noch haben die sich gesponnen.
Jetzt habt ihr es ja schon gespoilert so ein bisschen, dass wir heute über Kindheit und Jugend im Segelverein sprechen. Wobei der Fokus da natürlich so insbesondere um das Vereinsleben geht und den Sport. Bevor wir überhaupt anfangen, darüber wirklich zu sprechen, es wird viel um Schanzenberg gehen. Und wir haben natürlich ein weitreichendes Publikum und keiner weiß, also diejenigen, die nicht hier aus der Gegend kommen, können damit natürlich überhaupt nichts anfangen. Also wäre es mal ganz schön, erstmal kurz zu erklären, was ist Schanzenberg?
Ja, wir kommen ja beide aus Lübecker Segelverein. Ich vom Segelclub Hansa und Michael vom Lübecker Seglerverein. Und die Lübecker Seglervereine, die am Wackensufer beheimatet sind, hatten schon sehr früh den Pontons am Ratzeburger See, weil das Revier natürlich sehr viel schöner war als die Wagnitz. Und zu diesen Pontonsen gehörten auch Wochenendhäuser, die vor dem Krieg dann an der Wagnitz noch lagen, also von Lübeck kommend vor Rotenhusen. Und als Folge des Krieges dann dort diesen Standort verlassen mussten und dann umgezogen sind in Richtung Saarau und sich heute zwischen Rotenhusen und Saarau befinden. Dort ist also eine große Wochenendhaussiedlung von drei Lübecker Segelvereinen. Und da verbringen wir eben unseren Sommer.
Okay, jetzt haben wir es einmal definiert. Jetzt weiß auch jeder, was damit anzufangen, wenn der Begriff mehrmals wahrscheinlich fallen wird. Wie seid ihr beide zum Segeln gekommen?
Ja, also Schanzenberg war für mich etwas später. Da meine Eltern also kein Wochenendhaus hatten, bin ich also an der Wagnitz aufgewachsen und habe dort also das Vereinsleben von quasi Geburt an kennengelernt. Da mein Vater und auch meine Geschwister hier an der Wagnitz das Segeln erlernt haben und ich also letztendlich meine Jugend auch an der Wagnitz verbracht habe, im Bootshaus, so nannte sich das, und habe dort dann das Segeln erlernt, angefangen etwa mit dem 12. Lebensjahr aktiv zu segeln.
Ja, man nennt uns ja, also wenn von uns gesprochen wird, sagt man ja immer, wir seien Kinder des Vereins. Und gemeint ist damit eigentlich, dass wir zwar, Michael seit 60 Jahren und ich seit 57 Jahren Mitglied im Segelverein sind, aber man muss noch 12 Jahre obendrauf rechnen, weil das war früher das Mindestalter, um Mitglied im Segelverein zu werden. Und insofern haben wir natürlich unser gesamtes Leben im Segelverein verbracht. Und mein Vater hatte schon bei meiner Geburt ein Segelboot. Und deswegen war es zwangsläufig, dass wir dann sie begleitet haben, auch beim Segeln natürlich.
Der war ja auch Bootsbauer, oder?
Mein Vater war auch Bootsbauer. Sein Vater war auch Schiffszimmermann. Also es ist eine alte Bootsbauerfamilie, ja.
Inwiefern dominierte dann im Grunde genommen auch der Segelverein das Familienleben? Wie habt ihr das als Kinder irgendwie wahrgenommen, die Gemeinschaft und irgendwie das Miteinander im Verein?
Naja, dadurch, wie gesagt, dass ich da aufgewachsen bin und mein Vater und auch meine Geschwister da also letztendlich auch ihre Freizeit sehr intensiv verbracht haben und wir auch letztendlich keine anderen Anlaufpunkte hatten, wie zum Beispiel Fußball oder etc. Also es gab letztendlich nur die Wagnitz, den Lübecker Seglerverein. Und da wurde letztendlich die Freizeit verbracht.
Aber auch, weil du keine Familienverbindung zum Beispiel zu Ballsport hattest, sondern ihr wart eine Seglerfamilie und dementsprechend spielten andere Sportarten keine Rolle.
Korrekt. Ja. Also das wurde überhaupt gar nicht in Betracht gezogen, irgendwelche anderen Sportarten da zu ergreifen. Wobei das Segeln ja aber auch damals auch ein gewissen einzigartige Sache war, ne? Man konnte da also letztendlich auf dem Wasser, wer konnte sich damals schon auf dem Wasser rumtreiben da? Das war also doch schon im Prinzip ein bisschen was Besonderes.
Bei dir dann, ja gut, bist ja, dann mit deiner Muttermilch.
Das Familienleben spielte sich vielfach auch im Verein ab. Also im Sommer ohnehin, durch die Zeit am Schanzenberg, also jedes Wochenende. Und in der Woche ging mein Vater natürlich ins Bootshaus nach der Arbeit. Und im Winter zum Beispiel sind wir sonntags nachmittags natürlich ins Bootshaus gegangen. Dann kriegten die Kinder eine Brause. Wir haben uns ein paar Butterbrote mitgenommen. Also großartig Gastronomieverpflegung gab es denn nicht für uns. Dafür reichte das Geld auch nicht. Geld, das vorhanden war, wurde in irgendwelche Segel gesteckt. Aber wir haben uns da total wohlgefühlt und uns auf unsere Brause, denn unsere sonntägliche Brause gefreut. Mhm. Und also es blieb tatsächlich keine Zeit für andere Aktivitäten. Ich habe geturnt, das ging natürlich. Da ist man in der Woche mal zum Turnen gegangen, habe ich mal versucht, Handball zu spielen. Aber der Spielplan, der dann rauskam, der kollidierte natürlich im Sommer sofort mit Wochenendveranstaltungen oder überhaupt unserem Familienleben. Und das war nur ein sehr kurzlebiger Versuch, den ich dann da gestartet habe.
Das war wie bei mir, als ich versuchen wollte, Fußball zu spielen.
Das kann sein.
Man darf ja auch nicht vergessen, es war ja allgemein so. Es waren ja die gesamten Familien da. Es war ja also die Väter, Mütter, die Kinder sowieso. Es gab ja auch kein Fernsehen. Wenige hatten ein Auto. Es war einfach der Mittelpunkt, wo man sich traf und letztendlich auch die Beziehung spielen ließ, nicht? Der eine hatte dies, der andere konnte dies und so weiter und so fort. Man hat sich da dann doch toll ergänzt und hatte auch immer letztendlich einen Anlaufpunkt, wo man sich also nett unterhalten konnte, ein Bierchen trinken konnte und. Und es gab diverse Feste und also Langeweile und Trübsal kam da also wenig auf.
Aber das Bierchen war ja ein bisschen später, ne?
Was uns anbelangt, ja. Aber man darf ja nicht vergessen, wir waren ja ein Teil der Gemeinschaft.
Ja, ja, klar. Dazu gehörten
die älteren Leute und so weiter, die dann auch gerne mal eine Brause ausgaben oder auch mal ein Stück Schokolade. Und man war also, wenn man so will, es war eine große Familie.
Mhm. Damals war es ja auch noch üblich, wir haben ja alle im Verein mehr mit Tante und Onkel angeredet. Also das ist aus heutiger Sicht, kommt man leicht mal ins Schmunzeln und euch, unseren Kindern haben wir es dann ja auch abgewöhnt, Fremde in Anführungsstrichen, also nicht verwandtschaftlich Verbundene, da mit Onkel und Tante anzureden. Und ich glaube auch, das war ein guter Weg. Aber als wir Kinder waren, war das völlig üblich und niemand hat sich da was bei gedacht.
Mhm. Bei Fadi weiß ich das ja, dass meine Großeltern ein Haus hatten in Schanzenberg. War das eigentlich die Regel? War das damals nicht auch ein ganz schönes, also ein Wochenendhaus zusätzlich noch zu haben, ein ganz schönes Luxusgut? Wie war das damals? Deine Eltern hatten kein Haus.
Meine Eltern hatten kein Haus. Mein Vater hat es auch letztendlich, man hat ihn also oftmals angeboten, da irgendwo ein Grundstück zu übernehmen, ein entsprechendes Häuser. Er hat also zig Wochenhäuser gebaut mit und aufgestellt und so weiter. Aber er persönlich selber war nicht der Mensch, der da in Schanzenberg gerne war. Also er ist dann doch lieber im Bootshaus gestromert und hat da letztendlich auch unheimlich viel gemacht. Also die instand gehalten, neu gebaut mit seinem Bruder damals. War das also ein Team, was da also unheimlich viel Herzblut reingelegt hat in diese ganzen Geschichten.
Mhm. Also die waren ja auch sehr, sehr spartanisch damals. Es gab ja keinerlei Installation, keine Wasserleitung, keine Stromleitung, keine Gasleitung. Und aus Erzählungen weiß ich natürlich, das erste Haus, den ersten Sommer, da stand das Lattengerüst, da waren dann die Wände drauf genagelt, aber der Wind pfiff da noch durch die Astlöcher. Und im nächsten Jahr war dann ein bisschen mehr Geld da und dann wurde das eben fortgebaut, das Haus. Und so ging es dann langsam voran, genauso bei den Booten. Heute, wie Gott, geht man hin und kauft sich ein segelfertiges Boot. Und die Alten erzählen ja, die hatten dann ein Boot, aber dann reichte das Geld erstmal nicht für die Segel oder für die Schoten. Und dann mussten sie den nächsten Lohn abwarten. Und dann hatten sie wieder die Chance, sich vielleicht ein Segel oder ein paar Schoten zu kaufen.
Also, weil es war ja in meiner Erinnerung und was man immer so gehört hat, war ja auch, dass teilweise die Leute dann ja auch ihre Sommer da, also das im Grunde genommen, wie heute manch einer ihre Zwei-Zimmer-Wohnung haben und den Rest des Jahres irgendwie auf Mallorca verbringt sozusagen, dass andere dann da im Verein dann ihre Sommer verbracht haben und relativ spartanisch dann die Winter verbracht haben? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung, die ich habe?
Nein, also das war selbstverständlich, dass man seine Urlaube in Schanzenberg verlebt, ne? Und die Wochenenden sowieso, wobei man sagen muss, die Wochenenden waren ja weitaus kürzer, ne? Das fing ja nicht wie heute Freitagmittag an, sondern das ging ja teilweise erst Samstag nach Schluss, Dienstschluss oder wenn die Läden zumachten. Und dann wurde dann ja eben erst aufgebrochen Richtung Schanzenberg. Und das war auch zum Teil mit Fahrrad oder mit dem Schiff. Oder es war also nicht so komfortabel wie heute.
Ne? Das stimmt, weil ja du auch schon erzählt hattest, Vater, dass viele Boote unter der Woche immer noch an der Wagnitz lagen und sondern am Wochenende dann nur raus auf dem See sind. Ist man denn die Wagnitz hochgesegelt? Weil ich meine, Außenbordmotor war wahrscheinlich jetzt auch nicht die Regel, oder?
Also man ist viel gesegelt. Damals ging das auch noch. Heute wäre das nicht mehr denkbar. Damals war der Bewuchs, der Uferbewuchs noch nicht so. Es kam also noch Wind an der Wagnitz. Und dann sind die zum Teil gesegelt, wenn er günstig stand. Aber sie hatten auch natürlich schon Seitenborder nannten, die sich
Also das
war schon, und es fuhren auch große Schlepps dann natürlich. Wir hatten ja ein paar Motorboote und die haben dann 10, 20 Schiffe dahinter und haben die dann gezogen. Aber das habe ich selber so nicht mehr miterlebt.
Okay, das heißt im Frühjahr oder im Mai Schiffe raus an See und dann Oktober zurück.
Und solange wir noch, also die Schulpflicht hat dann ja viel auch verändert, auch für unsere Eltern. Also solange noch meine Schwester und ich noch nicht zur Schule gingen, sind wir natürlich den ganzen Sommer da gewesen. Mein Vater ist dann mit dem Fahrrad gefahren oder hat auch eine Quickly, weiß ich, ist dann mit seinem Moped von dort aus zur Arbeit gefahren und wurde da der Sommer verlebt und verbracht.
Wie war denn, und ihr hattet es ja schon mal ganz kurz angegriffen, dieses generationsübergreifende Miteinander in Schanzenberg? Jeder, also die Alten helfen den Jungen, in Anführungsstrichen, mit Rat und Tat. Habt ihr vielleicht ein paar Beispiele, wie man das nochmal ein bisschen verbildlichen könnte, was euch so in den Kopf kommt, wenn ihr daran denkt?
Ja, was heißt, erstmal war ja die Führungspersönlichkeiten waren natürlich unsere alten Herrschaften, die da letztendlich war, also diese große Geschichte wie heute, dass man da also so sich dermaßen, wir kriegten schon Bescheid, was zu tun war oder so weiter. Ne? Es war also nicht so diese Freiheit, wie man heute hat. Also da musste man schon eben in Anführungsstrichen parieren. Ne?
Okay.
Aber wir haben aber auch bei dieser ganzen Geschichte viel gelernt. Also ich weiß, muss ich ja dazu sagen, dass ich nicht zu früh in Schanzenberg aufgeschlagen bin. Das war erst, wie ich nachher also schon Puschen gesegelt habe, also oder die erste Jolle nannte sich damals Puschen oder Mickeyboard. Da habe ich dann auch die Sommerferien in Schanzenberg verbracht, aber ansonsten bin ich vorher viel in Lübeck gewesen, die Wochenenden oder auch die Ferien im Bootshaus und habe da dann letztendlich bei meinem Onkel Paul, wie man ihn nannte, der war also letztendlich für die Anlagen zuständig, in die Lehre gegangen, wenn man so will. Also der hat mir, er war auch Zimmermann, er hat mir also da sehr viel beigebracht, was Holzbearbeitung anbelangt. Und ich weiß noch, wenn wir dann also mit der großen Kaffsaag dann da die Bäume durchgesägt haben, beziehungsweise die Pfähle, da musste ich dann schon ganz schön parieren, wenn ich dann sage, ne, Jung, trecken, nicht schuben, trecken, den sehe ich und so weiter. Also das war schon selbstverständlich. Ne?
Das gibt's ja heute gar nicht mehr, oder? Also das kann ich nicht mehr dran, also wirklich ernsthaft dran erinnern, dass das so stattgefunden hat.
Also das Entscheidende war ja, wir waren ja überall dabei. Also das war nicht unbedingt so, dass man uns jetzt was beibringen wollte. Aber allein durch die Anwesenheit, die ständige Anwesenheit, es wurden ja auch sämtliche Arbeiten selbst verrichtet. Da kamen ja keine bezahlten Handwerker. Die hatte man selber im Verein. Und alles, was anlag, jegliche Arbeiten wurden dort verrichtet. Und wir waren irgendwo dabei, haben zugeschaut, haben vielleicht auch mal mitgemacht, wenn es gut lief. Aber es reichte, glaube ich, dass man einfach dabei war. Und ich selber habe ja nie ein Handwerk gelernt. Insofern glaube ich schon, dass ich da heute noch von profitiere, wie wir Kindheit und Jugend da verbracht haben und einfach durch unsere Anwesenheit das alles so aufgesogen haben, was dort geschah.
Also ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Mein Vater hat für die Jugendgruppe die Boote dann also im Frühjahr mit lackiert. Und ich durfte denn die Lampe halten, in Anführungsstrichen. Das ging aber über 3-4 Stunden und dann immer auch die richtige, dass ich ihn nicht blendete und so weiter. Und also das gab dann auch nach so 2 Stunden, wurde dann auch schon manchmal genadelt und sagte, Mensch, hol die Lampe nicht so schief oder irgendwas. Also das war dann auch schon. Aber das war, so sind wir dann losgelegt. Und bevor wir dann selbst den Lackpinsel in die Hand nehmen durften, da verging schon eine gewisse Zeit, ne? Aber wir waren auch scharf drauf, das zu machen. Also das war schon der Ansporn, solche Arbeiten dann auch mal selbstständig und alleine auszuführen. Ne?
Naja, aber ich erinnere mich auch, dass die Geduld dann auch schon manchmal so zu Ende ging. Gerade so bei Schleifarbeiten war das natürlich dann nicht so toll. Die haben ja Stunde um Stunde geschliffen, die Alten. Und wenn man da dann mitmachen musste, also gerade im Schiff drin und schwierige Bewegungen und Körperhaltung und schiefe Ecken und das war schon nicht immer einfach, da dann auch die Ausdauer sich zu bewahren.
Also wo Meno das so erzählt, das weiß ich noch. Wir sollten natürlich auch alles schön mit der Hand und dann immer schön Maserungsrichtung, wie sich das gehört. Und wir sind dann aber auch in der Woche oder so, haben wir uns dann schnell irgendwo eine Schleifmaschine ausgeliehen von der Drogerie, das weiß ich nicht. Und haben dann eben, da haben wir ein bisschen...
Wenn die Alten nicht geguckt haben, so nochmal kurz genau zwischengearbeitet. Ja, aber es ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer. Ich meine, heute ist ja alles Kunststoff. Ich kann mich noch erinnern, dass wir die Mickey-Boote hatten, die ja auch noch Vollhals waren, wo die Alten sich auch immer noch drum gekümmert haben, wo du auch noch geprügelt wurdest, immer schön trocken reiben und nochmal nachpolieren. Und das war natürlich nochmal deutlich arbeitsintensiver im Vergleich zu heute mit den GFK-Booten.
Aber auch die sehen hübscher aus und leben länger, wenn man sie ein bisschen besser pflegen würde.
Klar, also. Keine Frage. Logisch. Gut, aber der Fokus lag ja und liegt ja heute auch immer noch auf dem Segelsport. Fadi hatte mir erzählt, heutzutage ist ja nun mal irgendwie, dann ist mittwochs Training, ich gehe zum Training, dann ist am Wochenende vielleicht nochmal Regatta. Die sehr aktiven Segler gehen vielleicht unter der Woche nochmal hin, aber die Zeit ist natürlich auch knapp. Aber Vater sagte, früher war irgendwie auch jede freie Minute, die man hatte, war man auf dem Wasser. Das hat sich ja doch schon ganz schön gewandelt im Vergleich zu vorher.
Das Segelleben sah, also wie ich jung war, in Anführungsstrichen, also 11, 12 Jahre, sah dann so aus, dass ich letztendlich von der Schule kam. Und wir hatten also 5 Mickey-Boote zur Verfügung, die wir dann letztendlich auch alleine segeln durften auf der Wakenitz. Und da war das aber wichtig, dass man also sich schon, wenn man aus der Schule kam, ein Schiff reservierte. Da ich ja nur direkt an der Wakenitz wohnte, war also mein erster Gang ins Bootshaus und erstmal dann letztendlich mein Lieblingsschiff, das Puschen 23, gehörte mal meinem Bruder früher, zu ergattern. Und dann letztendlich ging es erstmal nach Hause zum Mittagessen, Schularbeiten, ja, na, und dann wieder ab ins Bootshaus und dann wurde gesegelt. Ne? Es wurde auch mal ein bisschen rumgedalbert, aber im Prinzip waren wir jeden Tag auf dem Wasser, wenn es nicht gerade unheimlich regnete oder stürmte. Aber das war fast jeden Tag so.
Und ich weiß, wenn wir am Wochenende nach Schanzenberg kamen, Freitagabend, dann habe ich als erstes mein Schiff aufgetakelt. Und entweder habe ich noch jemanden gefunden, das war ja ein Zweimannschiff, der mitfuhr, oder ich habe alleine gesegelt. Und
das zieht sich ja bis heute durch.
War eigentlich selbstverständlich, ja.
Du hattest noch die Anekdote erzählt, das fand ich ganz witzig, dass im Grunde genommen die Segelei auch schon im Sandkasten angefangen hat.
Ja, das erinnere ich auch noch als Kind. Also im Vorschulalter oder vielleicht auch noch erste, zweite Klasse, waren wir also so geprägt auch von dem Segeln um uns herum, dass wir dann, wenn wir in der Sandkiste spielten, uns mit der Schaufel dann Boote gebaut haben. Dann haben wir uns Äste geholt, haben die da reingesteckt als Mast und mit Band, haben wir Wanden gemacht und haben einen Baum festgebunden und haben dann quasi spielerisch dann schon Regatta in der Sandkiste gesegelt.
War dann eigentlich jedes Wochenende irgendwie Regatta? Das war ja wahrscheinlich noch nicht so ein Wanderzirkus, wie es heute ist, oder? Also, dass du jedes Wochenende dir das Boot entweder aufs Dach oder hinter das Auto schnallst und durch Deutschland tingelst. Wie sah denn das Regatta-Leben aus?
Naja, also das große Event war also immer, zumindest was ich weiß, das war also die Segeberger Regatta, die war um Himmelfahrt. Da wurden dann also die Schiffe auf Eisenbahnwaggons geladen hier und wurden dann letztendlich nach Segeberg gefahren. Per Bahn wurde da von den entsprechenden Mitgliedern des Segeberger Segelvereins abgeladen. Und dann fuhr man also mit der Jugendgruppe nach Segeberg in das damals noch in die Jugendherberge oder auch heute vielleicht noch, weiß ich nicht. Und dann wurde da, das war also für sich immer das Highlight des Jahres. Und dann gab es natürlich die festen Regatten auf dem See, Frühjahrsregatten, Herbstregatten, Vereinsregatten und dann noch auch Ratzeburger Woche war also auch ein großes Highlight am See, wo dann letztendlich auch ein sehr großes Beiprogramm war. Unter anderem auch ein Theaterabend, ein Regattaball und so weiter. Und da wurde dann letztendlich, da waren wir allerdings auch schon ein bisschen älter, nicht mehr ganz so jung, da wurde dann auch kräftig gefeiert. Mhm. Und das darf man auch nicht vergessen, sowohl vor der Segelei haben wir im Bootshaus auch also viel gespielt. Ich weiß, wir hatten also extra, ich hatte noch so ein kleines Indianerzelt, da haben wir uns dann hinten auf der Wiese, wir haben dann Indianer gespielt oder es wurde also auch ganz, wurde unheimlich viel gebadet, im Winter wurde Schlittschuh gelaufen, Eishockey gespielt, aber es spielte sich letztendlich unheimlich viel da an der Küste.
Also der Dreh- und Angelpunkt des sozialen Lebens.
So ist es, ja.
Vielleicht noch zu Segeberg. Segeberg war auch immer eine Veranstaltung, wo es irgendwie Ärger gab. Das zog sich auch so durch die Generationen so hin, auch damals schon, als wir Jugendliche waren. Und ich weiß, für deine Schwester musste ich mal eine Zimmerrenovierung bezahlen in einer Jugendherberge. Und später, als ich im Vorstand war, habe ich dann Entschuldigungsbriefe geschrieben Richtung Segeberg, weil da dann die nächste Generation irgendwelchen Unsinn mit runtergerissenen Fahnen oder was auch immer dann immer gemacht hatte. Also Segeberg war immer gut, auch für die eine oder andere Anekdote.
Ja gut, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wird dann Krawall gemacht und die Alten nicht dabei sind.
Und dann, wir sind auch immer letztendlich aufgefallen in Segeberg, dadurch, dass wir hatten ja noch damals das gelbe Ölzeug. Und wenn wir dann so mit einer Gruppe von 10 Mann durch Segeberg zogen und dann alle mit Gelb, das fiel dann auch irgendwo auf und hat vielleicht auch den einen oder anderen so ein bisschen angeregt, da so ein bisschen rumzumotzen oder rumzupöbeln oder wie auch immer.
War dann eigentlich die Segelei damals immer noch sozusagen so ein Nischensport? Oder war das auch für, also weil heutzutage sagt man ja eher, dass es nicht so ein Breitensport ist und dass die Hürde relativ hoch ist, scheint so, war es damals ähnlich oder hat sich das gewandelt im Laufe der Zeit?
Also wir leben ja hier an der Küste und wir kannten ja eigentlich nur Segler und wir kannten auch unheimlich viele Segler mit wenig Geld, also insofern haben wir das auch nicht als irgendwas Elitäres empfunden. Und für uns war das der ganz normale Sport und ich habe mir nie Gedanken darum gemacht, dass wir nun einen besonderen Sport ausüben. Nee, das kann ich nicht sagen.
Ja, okay. Ja, aber das Klischee hängt dem ja auch so ein bisschen an, muss man irgendwie auch mal sagen, finde ich persönlich. Der Segelsport ist ja nun sehr vielseitig. Also du kannst es im Team machen, zu zwei, zu dritt, zu viert. Kannst es natürlich aber auch alleine machen. Aber das, was es ausmacht, dass du mit und gegen die Elemente arbeitest, Wind, Wasser, hat das für euch auch für eure persönliche Entwicklung was ausgemacht? Also was hat dir das gegeben?
Also ich glaube, was wir richtig noch gelernt haben, ist auch, sich selbst zu helfen, wenn mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also das erlebe ich bei den heutigen jungen Seglern nicht mehr in dieser Form. So langläufig, was man Seemannschaft so ein bisschen nennt. Also wenn wir irgendwas kaputt hatten, sei es, dass selbst wenn eine Wand gerissen war oder sonst irgendwas kaputt gegangen war, man fand immer irgendwie einen Weg, um das zu reparieren, weil wir auch allein unterwegs waren. Heute dürfen Kinder ja nicht mehr alleine unterwegs sein. Heute muss immer ein Übungsleiter dabei sein. Wenn kein Übungsleiter dabei ist, darf man ihnen kein Vereinsmaterial zur Verfügung stellen. Dann wird man sofort verurteilt, wenn den Kindern was passiert. Also es ist auch für die Vereine und für die Kinder alles sehr viel komplizierter und schwieriger geworden. Aber wir waren damals auf uns selbst gestellt. Wir sind allein nach Ratzeburg gesegelt. Auch wenn viel Wind kam, kam eben viel Wind. Und wir mussten mit der Situation zurechtkommen. Und ich glaube, das hat einen auch schon so ein bisschen geprägt, dass man auch in schwierigen Situationen irgendwie versucht, für sich eine Lösung zu finden und dann die Situation zu lösen.
Aber ich glaube trotzdem schon, dass also auch ein großer Vorteil war, dass man in der Gruppe war, dass man also sich auch gegenseitig helfen musste. Also es gab, war ja nicht die Möglichkeit, so wie heute, dass man sein Boot alleine auf dem Trailer durch die Gegend zuckelt. Man war also schon auf Vereinskameraden angewiesen, die einen da letztendlich unterstützen. Und sei es auch die Älteren, die dann letztendlich die Fahrzeuge zur Verfügung stellten. Also insofern war schon dieser Teamgedanke oder auch das, dass man in der Gruppe da war, auch sehr wichtig, dass man eben nicht alleine war. Und zu allem war es ja eben, man konnte sich eben auch nicht alles leisten. Man konnte nicht alles, man musste sich auch ein bisschen arrangieren mit dem und denen. Und das, glaube ich, hat auch sehr viel uns geprägt, dass wir zusammen waren. Und
also das wollte ich auch nicht in Zweifel ziehen. Ich wollte nur sagen, ja, ja. Auf dem Wasser selber warst du dann auch alleine.
Natürlich.
Also ganz alleine oder mit deinem Partner, der mit auf dem Boot war. Also da musste man schon irgendwie dann auch zurechtkommen, ja, in der Situation.
Ja. Das heißt, Selbstverantwortung und vielleicht auch irgendwie, also Selbstverantwortung für sich selber und Verantwortung für das Boot und
ja, und auch so eine gewisse Problemlösungskompetenz, die man sich erworben hat dann. Also.
Wir kommen langsam zum Ende. Micha, du bist jetzt ja auch schon dann über 60 Jahre dabei. Vater, du auch. Also noch nicht ganz, aber fast. Ich habe euch am Anfang, bevor wir das Gerät angeschmissen haben, die Frage gestellt, die mich im Grunde genommen am meisten irgendwie beschäftigt hat, als ich jetzt meine Fragen so aufgearbeitet habe. Warum seid ihr dabei geblieben? Was macht Was ist das Vereinsleben, dass ihr gesagt habt, okay, das wird einfach Teil meines Lebens und Teil meines Alltags, Teil meiner Sommer, Teil meiner Winter, weil ich dann mich um mein Schiff kümmern muss, wenn ich es nicht sehe. Warum seid ihr dabei geblieben?
Tja, das ist, wie gesagt, auch viel mit dieser Gruppe zusammen, mit den Freunden, mit denen man viel erlebt hat, mit denen man wirklich teilweise durch dick und dünn gegangen ist und was auch heute noch eben nachhalt. Viele sind leider schon nicht mehr dabei, aber sie nicht mehr in der Gruppe sein wollten. Gibt sicherlich auch etliche, die gesagt haben, nö, das will ich nicht mehr. Aber die dann auch leider schon von uns gegangen sind. Aber irgendwo kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ich diesen Verein, diese Gruppe, das muss nicht unbedingt der LSV sein, aber dieses ganze Leben an der Küste und dieser ganze Spaß, den ich dabei gehabt habe, wenn ich das mit einmal jetzt aufgeben sollte.
Also wir waren ja damals unglaublich viele Kinder auch auf Schanzenberg. Und ich wundere mich immer wieder, wie wenig von diesen Kindern übrig geblieben sind. Also nicht, weil sie jetzt verstorben sind, sondern weil auch ganz viele dem Segelsport den Rücken gekehrt haben. Und ich habe es eigentlich auch bei vielen immer wieder erlebt, die sehr erfolgreich waren in jugendlichen und jungen und jungen erwachsenen Jahren, dass sie dann plötzlich aufgehört haben mit dem Segeln. Vielleicht waren die auch überfüttert, ich weiß es nicht. Aber ganz viele haben dem sehr Segelei den Rücken gekehrt, haben andere Sportarten gemacht und ich kann das gar nicht erklären, warum ich dabei geblieben bin. Es hat mir einfach immer Spaß gebracht. Und der Spaß hat auch nie nachgelassen und insofern sah ich für mich persönlich auch keine Veranlassung, damit aufzuhören. Und nach wie vor bringt es mir ja viel Spaß und ich segel ja auch viel. Aber erklären kann ich das auch nicht richtig.
Naja, du hast es ja im Grunde genommen schon erklärt. Also Teil deines Lebens und es macht dir Spaß. Also am Ende des Tages, was willst du mehr? Super. Ich glaube, das war schon mal ein sehr interessanter Ausflug. Vielleicht könnte man darüber nachdenken, ob man nochmal einen zweiten Teil macht, wo wir dann ein bisschen über die Jugend- und Rebellenphase spricht. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch gar nicht so uninteressant, wenn man auch einen Schwenk davon mal erzählt. Aber ich glaube, wir sind an einem guten Punkt, wo wir hier Stopp machen. Vater, Micha, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und schauen wir mal, ob wir uns nochmal zusammensetzen und das Gespräch nochmal ein bisschen fortführen. Vielen Dank euch beiden.
Okay. Gerne.
Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Und vielen Dank an den Hansewelt e.V. für die Unterstützung bei der Umsetzung. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu bewerten und zu abonnieren, damit ihr keine kommenden Folgen verpasst. Es werden noch viele spannende Gäste kommen. Folgt uns auch auf Instagram. Alle Links dieser Folge und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Und nicht vergessen, der Hansecast, hanseatisch praktisch gut.